Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Ungarn gegen die EU. Im Streit um Recht und Geld berichten wir, wie der harte Kurs Viktor Orbáns in seiner Heimat ankommt. Es läuft einfach nicht gut, sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und meint die Eindämmung der Corona-Pandemie. Wir berichten, wie in den Niederlanden darüber debattiert wird und bekommen auch aus der Schweiz Informationen über die Verschärfung der Regeln. In Frankreich stellt die Regierung ihren Gesetzesentwurf vor, mit dem sie gegen den radikalen Islam vorgehen will. Und die spanische Regierung steht vor der schwierigen Aufgabe, ihre Flüchtlingspolitik neu zu justieren. Das ist los in Europa und darum geht's in Europa heute. Im Streit um den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen ist noch keine Lösung in Sicht. Die Frist der EU-Kommission an Polen und Ungarn ist verstrichen, doch beide Länder haben sich nicht bewegt. Weder die Regierung in Warschau noch die in Budapest hat ihr Veto zurückgezogen. Mit diesem Veto blockieren sie nicht nur den EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre, sondern auch die Corona-Hilfen für alle 27 Mitgliedstaaten der EU. Es geht um ein 1,8 Billionen schweres Finanzpaket. Was die Regierungen in Warschau und in Budapest stört, dass die Auszahlung von EU-Geldern künftig an eine Art Rechtsstaat-TÜV gekoppelt werden soll. Beide wollen darüber nun weiter verhandeln. Vermutlich wird das auch auf dem EU-Gipfel ab morgen passieren. Dass sich Premierminister Viktor Orbán bislang so kompromisslos und hart im Streit mit der EU-Kommission und der deutschen Ratspräsidentschaft zeigt, das gefällt vielen in seiner Heimat. Aber damit spricht Viktor Orbán längst nicht allen aus der Seele. Stefan Oswald hat sich an der ungarisch-österreichischen Grenze umgehört.
Siegendorf im österreichischen Burgenland, direkt an der ungarischen Grenze. Er komme nur zum Einkaufen her, erzählt der Mann mit der schwarzen Maske und schiebt seinen Einkaufswagen zu den anderen vor dem Einkaufszentrum. Seinen Namen will er lieber nicht sagen, der Ungar ist Polizist und nicht einverstanden mit Viktor Orbáns Dauerclinch mit Brüssel. Mir gefällt nicht, dass die Regierung Ungarn so nach unten zieht, sagt er. Es wäre schön, wenn es nicht immer diesen Streit zwischen EU und Ungarn gäbe. Er bedauere, dass Ungarn bei den anderen EU-Ländern als stachlig gelte, sagt er. 77% seiner Landsleute finden völlig richtig, dass die Vergabe von EU-Geldern an Rechtsstaatskriterien geknüpft werden soll, so eine Umfrage des Europaparlaments vom Oktober. Die ungarische Regierung gab sich hartleibig, setzte Verschwörungserzählungen in die Welt. Erst komme der Rechtsstaatsmechanismus, dann werde Brüssel ganz Europa Millionen Migranten aufzwingen. Regierungschef Orbán malte sogar das Schreckgespenst einer europäischen Sowjetunion an die Wand. Die Propaganda hat bei Elvira Popp offenbar verfangen. Die Ungarin hat einen Putzjob am Stadtrand von Wien. Wir sollten nicht alles unterschreiben, etwa, dass man uns zwingt, Migranten aufzunehmen, findet sie. Aber wir brauchen auch das Geld. Man solle das aber nicht an Bedingungen knüpfen, meint sie. Nur eine Minderheit der Ungarn unterstützte einer Telefonumfrage im Auftrag des Senders Euronews zufolge Orbáns Vorgehen. Balázs Nagy etwa, der als Fleischverarbeiter in Österreich arbeitet und der wiederholt, was sein Premier im Radio sagt. Politik und Wirtschaft muss man trennen, findet er. Beim Veto der Ungarn und Polen gehe es um Politik. Brüssel sei zu liberal und das passe nicht zu den christlich-konservativen Dingen, die die Mehrheit in diesen Ländern vertritt, meint er. Langfristig glaubt der Mann aus der Gegend von Sopron, werde Ungarn außerhalb der EU besser seinen eigenen Weg gehen können. Nur wenige Ungarn sehen das so wie er. Die meisten schätzen die Vorzüge der EU, etwa offene Grenzen, von denen auch Balázs Nagy als Grenzpendler profitiert. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt. Ständig werden die Ungarn beleidigt, meint er. Da sei etwa die Frage der Grenzsicherung. Es werde mit zweierlei Maß gemessen. Ungarn würden nicht als Partner auf Augenhöhe behandelt, findet der Fleischverarbeiter. Auch den Polizisten aus Sopron schmerzt der Imageverlust der Ungarn. Aber daran sei auch der Krawallkurs in Budapest schuld, findet er, die Dauerfehde mit Brüssel. Er mahnt zu etwas mehr Demut. Ungarn habe das Glück gehabt, der EU anzugehören, meint er. Wir bekommen so viel Geld aus Brüssel, sagt er, da müsse man auch etwas zurückgeben.
Über das Geben und Nehmen, das waren Stimmen aus dem ungarisch-österreichischen Grenzgebiet. Stefan Oschwart war für Europa heute dort. Immer mehr Politiker sprechen sich hierzulande für einen harten Lockdown aus und verlangen bis ins neue Jahr hinein, das Leben in Deutschland deutlich stärker herunterzufahren als bisher. Gesundheitsminister Jens Spahn kann sich so einen Schritt vorstellen und Bundeskanzlerin Merkel wird dazu in der laufenden Generaldebatte des Bundestages Stellung beziehen. Auch in unseren Nachbarländern kommen die Regierungen zu der Diagnose, dass die Maßnahmen nicht reichen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Aus den Niederlanden berichtet Ludger Katzmierczak.
Entweder schaffen wir es, dass die Infektionszahlen durch unser Verhalten runtergehen, so Mark Rutte, oder die Zahlen steigen weiter. Für diesen Fall hält der niederländische Premier sogar eine Verschärfung der Maßnahmen noch vor Weihnachten für möglich. Ziel müsse es sein, die Zahl der Neuaufnahmen auf den Intensivstationen auf unter 10 Patienten pro Tag zu reduzieren. Derzeit seien es aber mehr als doppelt so viele. Es läuft einfach nicht gut, erklärte der Regierungschef. Haushalte dürfen deshalb über Weihnachten und Silvester maximal 3 Gäste pro Tag empfangen. Cafés, Restaurants und Kneipen bleiben weiterhin geschlossen, dürfen aber mit neuen Hilfspaketen rechnen. Im Januar werde dann getestet, ob im Kultur- und Sportbereich wieder mehr Aktivitäten möglich sind. In der zurückliegenden Woche meldeten die niederländischen Gesundheitsämter landesweit 43.000 Neuinfektionen, gut ein Viertel mehr als in der Vorwoche.
Soweit Ludger Katzmierczak aus den Niederlanden. Und in der Schweiz sieht es so aus, dass angesichts der anhaltend hohen Zahlen der Coronavirus-Infektionen die Maßnahmen vereinheitlicht und verschärft werden sollen. Das hat die Regierung in Bern auf einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. Dietrich Kallmeurer.
Seit Wochen diskutiert die Schweiz darüber, wie stark angesichts der Covid-19-Pandemie das öffentliche Leben und die Wirtschaft eingeschränkt werden dürfen. Bisher reagierte die Regierung in Bern eher zurückhaltend und überließ die Entscheidung weitgehend den Kantonen. Währenddessen verharrte die Zahl der täglich gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen auf einem relativ hohen Niveau. Nach einer außerordentlichen Sitzung kündigte die Regierung am Abend eine Reihe von Einschränkungen an. Sie sollen ab dem nächsten Wochenende landesweit gelten. Bevor sie jedoch endgültig beschlossen werden, dürfen sich die Kantonsregierungen dazu äußern. Geplant ist, dass gastronomische Einrichtungen, Geschäfte, Märkte, Freizeit- und Sportbetriebe bereits 19 Uhr schließen und sonntags geschlossen bleiben. Für private Treffen soll, abgesehen von den Weihnachtstagen, eine Höchstzahl von 5 Personen aus 2 Haushalten gelten. Vorgesehen ist auch, sämtliche öffentliche Veranstaltungen zu verbieten, außer religiöse Feiern und gesetzgebende Veranstaltungen. Außerdem sollen alle kulturellen Aktivitäten verboten werden. Die Schweizerischen Bundesbahnen kündigten unterdessen an, dass ab Donnerstag der Zugverkehr nach Italien eingestellt wird. Das betrifft auch die Verbindung Frankfurt-Mailand. Die SBB könnten den vom Nachbarland geforderten Anforderungen, etwa Temperaturmessungen von Reisenden, nicht nachkommen.
In der Schweiz sollen die Corona-Regeln verschärft und vereinheitlicht werden, Dietrich Kallmeurer berichtete. Die französische Regierung will sich nicht länger damit abfinden, dass vor allem in benachteiligten Problemvierteln islamistische Parallelgesellschaften entstehen. Bereits Anfang Oktober hatte Präsident Emmanuel Macron in einer Grundsatzrede eine Strategie zur Bekämpfung dieses Separatismus entworfen. Die Attentate von Paris und Nizza im Herbst haben die Diskussion noch weiter zugespitzt. An diesem Mittwoch berät das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf. Und der birgt reichlich Zündstoff. Aus Paris, Sabine Wachs.
Es geht um die Werte der Republik, um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber auch um den Laizismus. Die Trennung von Staat und Kirche, die Freiheit eines jeden, seine Religion im Privaten auszuleben. Und es geht um Frankreichs Umgang mit dem radikalen Islamismus, der sich gegen diese Werte richtet. Wir kommen nicht drum herum festzuhalten, dass es einen radikalen Islam in Frankreich gibt, der die Werte der Republik untergräbt, der die Gewalt banalisiert und der einige unserer Bürger und Bürgerinnen unserer Kinder dazu gebracht hat, den schlimmsten Weg zu gehen, ihn gar für den richtigen zu halten. In seiner Grundsatzrede Anfang Oktober stellte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Maßnahmen vor, die vor allem islamistische Parallelgesellschaften ins Visier nehmen. Sie entstehen meist in den Plattenbausiedlungen der Großstädte, dort, wo viele Menschen eine Einwanderungsgeschichte haben, wo die Armut und die Perspektivlosigkeit immer noch groß sind, wo die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch ist. Ein Nährboden für radikale Islamisten. Diejenigen, die diese Ideologie verbreiten, nähren sich aus unserem Scheitern. Das zeigt sich darin, dass Menschen sich nicht mehr zugehörig fühlen, historisch und kulturell. Die Integration in Frankreich ist gescheitert. Im Kern geht es um die Frage, was bedeutet es, Franzose, Französin zu sein? Wir haben Menschen das Gefühl gegeben, dass sie kein Teil von Frankreich mehr sind. Gesteht Präsident Macron das Versagen des Staates über Jahrzehnte ein. Ihm geht es darum, die Republik und ihre Werte zurück zu den Menschen zu bringen und er fordert einen französischen Islam. Der Gesetzesentwurf der Regierung setzt unter anderem hier an. Eine zentrale Rolle kommt der Schule zu, Heimunterricht etwa soll nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden, denn immer wieder stellen Behörden fest, dass Kinder, die aus der Schule genommen wurden, nicht zu Hause, sondern tatsächlich von zweifelhaften islamistischen Predigern unterrichtet würden. Das belegen auch Recherchen des Islamismus-Experten Bernard Rougier. Wir beobachten, dass es Tendenzen gibt, die Schule der Republik zu untergraben. Sie wird als ideologische Maschinerie des Staates bezeichnet. Unterschiede zwischen Frauen und Männern würden negiert und das, so heißt es dann, bedrohe die Werte des Islams. Seine Imame will Frankreich zukünftig selbst ausbilden, außerdem ausländische Finanzierung von islamischen Vereinen und Kulturstätten stärker überwachen. Moscheen und einige Vereine werden schon seit dem Mord am Lehrer Samuel Paty und dem Attentat in einer Kirche in Nizza strenger kontrolliert. 76 Moscheen stehen unter dem Verdacht eines radikalen Separatismus. Dort predigen Imame, die im Fokus der Geheimdienste stehen. Sie verstoßen gegen unsere Werte, erkennen die Gleichstellung von Mann und Frau nicht an, sind antisemitisch, predigen Hass auf Frankreich. Erklärt Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, der auf Twitter eine beispiellose Prüfung ankündigte. Nach den islamistischen Attentaten von Oktober wurde der Gesetzesentwurf ergänzt, um ein schärferes Vorgehen gegen Hate Speeches im Internet. Außerdem sollen Personen bestraft werden, die persönliche Daten von Beamten im Internet veröffentlichen. Zum Beispiel, wenn jemand postet, heute Morgen wurde ich von einem Bullen kontrolliert, seine Tochter heißt so und so, sie geht auf diese Schule in jener Stadt, erklärt Justizminister Éric Dupond-Moretti. Ein ähnlicher Post hatte im Oktober dem islamistischen Attentäter und Mörder des Lehrers Samuel Paty den Weg zu seinem Opfer gezeigt. Schon vor den Attentaten hatte es Kritik am Gesetzesentwurf gehagelt. Dem konservativen und extrem rechten Lager geht er nicht weit genug. Die linke Opposition und einige Islamverbände sehen in ihm islamfeindliche Tendenzen. Vor allem auch, weil nach den beiden islamistischen Attentaten vom Oktober neue Artikel in den Text geschrieben wurden. Der Élysée-Palast weist das zurück, das Wort Islamismus tauche in dem Gesetzesentwurf nicht auf. Das Gesetz richte sich gegen alle Tendenzen aus jedweder Ecke, die Werte der Republik untergraben. Und so heißt der Text nun nicht mehr Gesetz gegen Separatismus, sondern Gesetz zur Stärkung republikanischer Prinzipien. Sowohl Präsident Macron als auch Regierungsmitglieder aber stellen immer wieder klar, dass es derzeit vor allem die radikal-islamistische Ideologie sei, die die Werte der Republik bedrohe.
Wie die französische Regierung gegen den radikalen Islam vorgehen will, darüber berichtete aus Paris Sabine Wachs. Es ist nur eine Zwischenlösung. Viele der ankommenden Flüchtlinge auf den Kanarischen Inseln sind in Aufnahmelagern, in Notunterkünften und in Hotels untergebracht worden. Doch der Platz reicht nicht. Die Flüchtlinge machen sich aus dem nördlichen und westlichen Afrika auf den Weg Richtung Kanaren. Besonders im November kamen binnen eines Monats so viele Flüchtlingsboote wie lange nicht mehr. Insgesamt 20.000 sind es bislang in diesem Jahr. Der Anstieg weckt Erinnerungen an das Jahr 2006, als doppelt so viele Migranten und Geflüchtete die Inselgruppe erreichten. Etwa 40.000 waren es damals. Und doch schien die Situation damals weniger dramatisch als heute. Woran das liegen könnte, berichtet Hans-Günther Kellner.
Auf den Kanarischen Inseln wird es unruhig. Am Wochenende berichteten lokale Fernsehsender von Protesten in Las Palmas auf Gran Canaria und auf Lanzarote gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in leerstehenden Hotels. Die Staatssekretärin für Migration, Hanna Jalul, verteidigt die Unterbringung in den sonst für Touristen vorgesehenen Zimmern.
Personas que han tenido trayectorias de años.
Das sind Leute, die sehr harte Jahre hinter sich haben. Sie sind vielleicht 5 Jahre durch Afrika geirrt, haben 2 Wochen auf dem Meer verbracht. Frauen sind auf ihrer Flucht sexuell missbraucht worden. Was wäre gut daran, wenn jetzt 3.500 Menschen hier auf der Straße schlafen? Dann würde es doch auch zu Protesten kommen. Was wäre daran besser? Die Staatssekretärin erläuterte gegenüber Auslandskorrespondenten in Madrid die Flüchtlingspolitik der Regierung. Doch viele Fragen konnte sie nicht beantworten. Rund 20.000 Menschen sind bis Ende November illegal über das Meer auf die Kanarischen Inseln gekommen. Doch wie viele davon in Hotels oder in eilig aufgeschlagenen Camps auf Militärgelände untergebracht worden sind oder sogar auf das spanische Festland gebracht wurden, wisse sie nicht, sagte die Staatssekretärin. Marokkaner bleiben auf der Insel, weil das Innenministerium ihre Rückführung so schnell wie möglich organisieren möchte. Darüber gibt es gerade Verhandlungen zwischen Spanien und Marokko. Es gibt aber auch Leute, die aufs Festland gebracht werden. Frauen und Kinder zum Beispiel. Wir gehen damit ganz offen um. Zahlen nannte sie jedoch nicht. Auch mit dem Senegal und mit Mauretanien hat Spanien Rücknahmeabkommen. Doch eine Abschiebung ist gegenwärtig schwierig. Die Grenzen zu den Herkunftsländern sind ja durch die Pandemie geschlossen. Wahrscheinlich legten gerade deswegen jetzt mehr Flüchtlinge zur Überfahrt von den Stränden Westafrikas ab, vermutet auch Chema Santana, Sprecher des spanischen Hilfswerks CEAR auf den Kanaren. Doch er kennt weitere Gründe. Die Europäische Union und Spanien hatten mit Marokko vereinbart, die Flüchtlingsroute über die Meerenge von Gibraltar zu schließen. Daraufhin sind die Migranten von Nordmarokko in den Süden gezogen. Das hat die Route über die Kanaren wieder aktiviert. Fischer aus dem Senegal erzählen uns auch, dass die großen internationalen Fischereiboote die Bestände leer fischen, sodass für sie kaum noch etwas übrig bleibt. Da müssen wir Europäer uns auch fragen, welche Verantwortung wir daran haben, dass diese Leute dort weg wollen.
Der Sprecher des Flüchtlingshilfswerks erinnert sich an 2006, als doppelt so viele Menschen wie jetzt auf den Kanarischen Inseln in Booten ankamen, es aber weder Probleme mit den Unterkünften noch Proteste der heimischen Bevölkerung gab. 2006 sind viele Flüchtlinge auf das spanische Festland gebracht worden. Das war damals notwendig. Heute heißt es, damit erzeuge man einen Sogeffekt. Noch mehr Flüchtlinge würden angezogen. Wir wissen aber auch, es sind viel mehr Flüchtlinge gekommen als die, die jetzt noch hier auf den Inseln sind. Soll heißen, eine unbekannte Zahl sei also doch abgeschoben oder aufs Festland gebracht worden, meint der Helfer. 2006 sicherte die Regierung des damaligen sozialistischen spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero den Herkunftsländern auch wirtschaftliche Unterstützung zu, wenn sie bei der Kontrolle der Flüchtlingsrouten zusammenarbeiten. Umgesetzt worden sei davon jedoch vor allem die gemeinsame Polizeiarbeit, kritisiert CEAR-Sprecher Santana. Die Zusammenarbeit mit Marokko, Mauretanien und dem Senegal darf sich nicht auf die Polizei beschränken. Wir halten die Menschen nur dann von der Flucht ab, wenn sie bessere Lebensbedingungen in ihrer Heimat haben, wenn sich die Ausbildung dort verbessert. Wir müssen aber auch Wege schaffen, dass sie auf legalen und sicheren Wegen zu uns kommen können. Denn, so Santana, ganz verhindern lasse sich die Migration nicht. Und angesichts der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur könne Europa darauf auch gar nicht verzichten.
Warum die aktuelle Situation auf den Kanarischen Inseln für die spanische Regierung so schwierig zu bewältigen ist, darüber berichtete Hans-Günther Kellner. Und das war's von uns, das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Katrin Michaelsen.